Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem großartigen Gast und einem großartigen Thema. Wir sprechen heute über vermutlich die größte Herausforderung, die es im Bereich Umwelt und Mobilität gibt, aber vor allen Dingen auch im Marketing. Deshalb herzlich willkommen, lieber Sven Hasselmann, Dr. Sven Hasselmann von der Deutschen Bahn.
Moin Sven. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.
So, wir haben ein volles Programm. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man eigentlich in der komplexen Rahmenbedingung die jungen Zielgruppen erreicht, die Generation Z oder die, können wir auch sagen, die Generation TikTok für alle, die sich darunter was vorstellen können. Aber bevor wir einsteigen, lieber Sven, bitte stell dich doch mal kurz selbst vor.
Okay, mein Name ist Sven Hasselmann. Ich bin mittlerweile 55 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei aus der Generation TikTok. Meine Tochter ist 18, mein Sohn ist 15. Bin jetzt seit knapp fünf Jahren bei der Deutschen Bahn als CMO im Vertrieb. Und davor war ich erst 10 Jahre bei Gruner + Jahr. Dann hatte ich Elite-Partner und Testsieger, zwei Startups, wo ich geschäftsführender Gesellschafter und Gründer war. Beide habe ich verkauft, einer an Burda, einer an Check24. War dann 5 Jahre oder 6 Jahre fast freiberuflicher Unternehmensberater. Unter und bei der Bahn, mit einem kurzen Projekt.
Dann bist du hängen geblieben.
Und dann bin ich da hängen geblieben, genau. weil die Aufgaben bei der Bahn echt spannend sind. Kommen wir sicherlich auch zu. Ich habe erst gedacht, boah, was für ein spießiger Laden. Aber wenn man sich anguckt, was die digital alles machen, gemacht haben und was wir vorhaben, echt spannende Aufgabe. Und deswegen bin ich dahin gekommen zur Bahn.
Richtig gutes Thema, weil jeder kennt die Bahn. Jeder hat leider, muss man fast sagen, oder würde ich sagen, auch eine Meinung zur Bahn. Ich bin ja großer Fan der Bahn, wenngleich ich noch Potenziale hier und da noch auch in meiner eigenen Kundenerfahrung schon entdeckt habe. Aber vollkommen egal. Die Mobilitätsherausforderung bleibt ja und vermutlich kann man auch nicht in wenigen Jahren das aufholen, was über Dekaden versäumt wurde. Aber das ist ein anderes Thema, anderer Podcast. Sag mir nochmal ganz kurz, warum ist Marketing bei der Deutschen Bahn oder für die Deutsche Bahn so besonders herausfordernd?
Also erstmal, man muss ganz klar attestieren heute, dass unsere Pünktlichkeit sehr stark verbesserungswürdig ist. Da kann man auch nicht wegdiskutieren, da arbeiten wir hart dran. Es ist natürlich nicht ganz einfach, in so komplexen Systemen kurzfristig da Durchbrüche zu erzielen. Aber erstmal ein anderes Thema. Die Deutsche Bahn hat, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren eine Konzernstrategie ausgerufen. Das heißt, die starke Schiene. Und ich finde, das ist ein richtig großer Wurf, richtig gut, weil sie wirklich aktiv helfen, die Klimawende mitzugestalten. Unser Ziel ist nichts weniger, als unsere Fahrgäste zu verdoppeln. Das heißt, allein nur für den Fernverkehr, für den ich primär zuständig bin, heißt das 100 Millionen Tickets mehr pro Jahr. Und das bei einer Markenbekanntheit von über 95%. Jeder kennt die Bahn, wie du schon sagtest. Wir haben rund 37 Millionen Unique User jeden Monat auf unseren digitalen Plattformen, also auf App und auf web.de. Letztendlich, wenn wir diese Verdopplung hinbekommen wollen, müssen wir zum einen nicht Kunden zu Kunden machen. Also der überzeugte Autofahrer, den müssen wir dann irgendwie überzeugen, dass er vielleicht zweimal im Jahr sein Auto stehen lässt und dafür den Fernverkehr nutzt. Aber auch Kunden, die heute schon die Bahn nutzen, intensivieren. Das heißt, statt 5 Fahrten vielleicht 6 oder 7 Fahrten pro Jahr. Die Herausforderung im Marketing heißt, wir müssen aufklären, wir müssen überzeugen. Das heißt, mit einer Kommunikation reicht es nicht aus. Ich habe es gesagt, wir brauchen eine mehrstufige Kommunikation. Und diese mehrstufige Kommunikation, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, ist heute im Digitalen nicht so einfach, wenn man es effizient machen will. Und das zweite, ein Riesenproblem ist, wir sind kein Herren-Jogging-Schuh oder Damenschuh. Wir können Reiseanlässe über Kommunikation nicht schaffen. Das heißt, ja, wir können ja nicht sagen, Mensch, fahr doch mal morgen nach München oder fahr doch nach Budapest oder Co. Du fährst nicht nach Budapest. Wir können machen, was wir wollen. Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen im Relevant Set sein bei der Kaufentscheidung oder bei uns heißt das dann bei der Verkehrsmittelwahl. Das heißt, wir müssen im Kopf sein, wenn du dich entscheidest zu fahren. Früher hat das der TV-Spot super gemacht. Ein effizientes Werbemittel, was super gut wirkt. Die Herausforderung hier ist, dass dieser TV-Spot auf jeden Fall in vielen Zielgruppen nicht mehr die Wirkung und nicht mehr die Durchdringung hat. Und da haben wir ein Riesenproblem. Wie kriegen wir digital unsere Zielgruppe oder in die Köpfe unserer Zielgruppe die Bar? Mhm. Das ist unsere Herausforderung.
Hilf mir kurz noch zu verstehen, warum der TV-Spot in der Vergangenheit oder vielleicht auch in der Gegenwart das richtige Mittel war. Ich vermutlich, weil, okay, ihr seid super breit, also nahezu jeder kann euch oder sollte euch nutzen. Du hast gerade gesagt, es ist anders getrieben. Das heißt, du musst im Kopf sein in dem Moment, wo die Konsumentin oder der Konsument irgendwie sich entscheidet, ich muss mich jetzt bewegen, ich habe die Wahl zwischen mehreren Verkehrsmitteln. Und dann ist TV vermutlich aufgrund seiner Skaleneffekte und der Kontaktkosten dann das Mittel der Wahl gewesen, weil ich breit, verhältnismäßig günstig viel erreiche.
Das ist die eine Seite Medaille, ja. Jeder ist unser potenzieller Kunde oder jede ist unsere Kundin. Der TV-Spot hat zwei Sachen. Einmal ist er relativ günstig und breit. Das zweite ist, wir haben eine Lean-Back-Situation. Ja? Wenn du den TV-Spot guckst ja, und nicht gerade zum Fridge gehst und zum Kühlschrank gehst und dir einen Joghurt oder sonst was holst, dann ist die Wirkung fantastisch. Ja, also ich erinnere mich noch an einen Spot, die Zeit gehört dir, sehr emotional, man sieht, wie die Familie oder auch ein Businessman durch Deutschland fährt mit dem Zug und die Zeit gehört dir, fantastisch. Ja, und andere Sachen ist emotional, wow, oder ganz geil, autonomes Fahren machen wir seit 150 Jahren, wer es gesehen hat, wird es sicherlich merken, wow, man kann mitspielen und es bewirkt was im Kopf. Oder jetzt auch ein Spot, ein TV-Spot über Umwelt, der bewirkt, wirkt. Und das ist halt die doppelt gute Kraft von TV. Günstig, viel Reichweite, schnell, emotional gut triggern, wenn man sieht. Und damit ist TV unschlagbar, wenn man es sieht. Es ist aber so, dass TV immer weniger gesehen wird, von immer weniger Leuten. Und nicht zum Schluss auf durch die Boxen. Man nimmt Filme auf, wenn man schon lineares TV guckt und spult vor, außer bei RTL. Und dadurch ist die Wirkung des TV-Spots auf jeden Fall stark limitiert.
Okay. Jetzt, glaube ich, ist ja auch die Verbreitung von TV oder der Rückgang der Verbreitung, wenn man das sagen darf, über nicht alle Altersgruppen gleich stark oder gleich deutlich.
Ja, also erstmal, wenn wir über TV sprechen, reden wir über lineares TV. Ja, also müssen wir, es ist nicht ATV, sondern es ist nur lineares TV. Und wir hatten dann auch, ich glaube, Anfang dieses Jahres haben wir uns überlegt, Mensch, also die Hypothese von mir, meinem Kollegen Thomas Kemper, war immer so, wir haben selber Kinder in dem Alter, also Gen Z, die gucken kein lineares TV. Maximal noch irgendwie Germany's Next Topmodel oder The Voice, die gucken nicht, die gucken nicht. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, wir müssen diese Zielgruppe mal richtig kennenlernen. Und da haben wir ja auch mit euch zusammengearbeitet, haben gesagt, Mensch, wir möchten wirklich verstehen, wie die Mediennutzung dieser Zielgruppe unter 30 ist in Deutschland. Und da sind wir Anfang dieses Jahres zusammengekommen und haben eine ordentliche Studie gemacht und eine große Studie. Habt ihr eine große Studie gemacht?
Ich erinnere mich, ja, das war ja eine schöne Zusammenarbeit. Ich glaube, für diejenigen, die jetzt noch nicht so ganz in dieser, bevor wir jetzt über die TV-Entwicklung sprechen oder eure Findings im Rahmen dieser Studie, vielleicht nochmal ganz kurz, wer so eure Kundengruppen sind, welche ihr erreichen wollt. Also ihr habt sicherlich so ein übergeordnetes Ziel, aber ich glaube, ich habe das auch schon, also ich habe das noch in Erinnerung, dass es unterschiedliche Zielgruppen mit einer unterschiedlichen Ansprachelogik auch gibt. Ne?
Also wir haben generell jeder darf und soll, muss mit der Bahn fahren. Mhm. Ja. Er muss sich einklammern.
Entschuldigung. Kein Problem.
Wir haben uns angeschaut, auch im Rahmen der starken Schiene, wo sehen wir eigentlich noch am meisten Entwicklungspotenzial oder Wachstumspotenzial? Und da haben wir uns vier Zielgruppen näher angeguckt. Das war einmal die junge Reisende. Ja, aus mehreren Gründen. Einmal, das Auto hat für sie nicht mehr so eine hohe Relevanz wie früher. Es ist kein Statussymbol mehr. Wenn man in der Stadt ist, ich will Shared Economy haben. Ja, trotzdem von A nach B fahren. Umweltbewusstsein ist höher. Auf jeden Fall kommuniziertes Umweltbewusstsein. Die junge Zielgruppe steht am Anfang des Konsums. Das heißt, wir haben lange was davon. Deswegen ist die junge Zielgruppe eine Target Group auf alle Fälle. Geschäftskunden war immer schon super stark. Aufgrund von Corona haben wir leider Einbußen hingenommen wegen Homeoffice. Das ist so. Auch die müssen wir wieder zurückgewinnen. Dann haben wir eine sehr spannende Zielgruppe über 65, plus 65, wir sagen extra nicht Senioren, weil das sind keine Senioren. Das sind Menschen, die Kinder sind meistens aus dem Haus. Sie haben genügend Zeit. Sie verfügen normalerweise über genug Geld. Und ich sag mal auch so, ich sehe es selber, das Sehvermögen wird irgendwann etwas weniger. Und dann ist der Zug eine super Alternative, da auch längere Strecken mit zu gehen. Also es ist auch eine riesen Zielgruppe, Zeit, Geld und Lust zum Reisen. Mhm. Dann haben wir Reisende mit Kind als letzte der vier Top-Zielgruppen, weil wir gerade mit Kleinkindabteil und die Kinder fahren umsonst und so weiter, mhm, sehr gutes Angebot haben, was wir noch ein bisschen besser kommunizieren müssen.
Weißt du, Sven, mir ist gerade was aufgefallen. Ich erfülle alle vier Zielgruppenkriterien. Ja. Ich bin natürlich kein junger Reisender mehr, aber ich fahre fast nie mit dem Auto. Meine Hauptstrecke ist Hamburg-Berlin. Ich glaube, deine vermutlich auch.
Hamburg.
Du machst mehr Frankfurt, ne? Ja. Also, ich mach.
Ist übrigens, man kann sagen, was man will mit dem Zug. Ich bin das zweimal mit dem Auto gefahren. Ja, also da ist der Zug. Entschuldigung, Schleichwerbung ist zu Ende. Mach du mal.
Nee, wir können ruhig. Das ist keine bezahlte Werbung. Das können wir hier weglassen. Wir können hier bewusst keinen Disclaimer einsprechen. Also junge Reisende in dem Sinne. Ich fahre Hamburg-Berlin und nehme immer ein Miles oder ein irgendein Share-Economy-Auto, um dann in Berlin mobil zu sein. Nichts gegen die BVG, aber das geht einfach viel, viel schneller. Geschäftsreisende, okay, offensichtlich. Wobei euer Problem ist ja gar nicht so sehr nur das Homeoffice, sondern auch die Videokonferenz. Ne? Man kann ja auch die Videokonferenz. Ich erinnere auch den Spot daran, dass es natürlich Sinn macht, Menschen zu sehen. Übrigens auch jeder Podcast, den so wie wir jetzt live in einem Studio aufnehmen, ist aus meiner Sicht viel, viel dynamischer. Und viel leichter, es fällt mir viel, viel leichter als in der Remote-Aufnahme, so effizient das auch ist.
Ich glaube, dass die Geschäftsreisen nicht ausfallen. Und das ist auch für die Umwelt gut. Nicht jeder Besuch beim Kunden oder beim Geschäftspartner muss sein.
Ja.
Ja, und wir müssen halt schauen, wie kriegen wir die Geschäftskunden vom Auto in den Zug. Das ist unsere Herausforderung. Ja. Wir werden auch da keine Reiseanlässe schaffen können. Wenn es sinnvoll ist,
aber man kann
Telekonferenz zu machen, dann tun wir das bitte für die Umwelt. Ja? Und wir müssen halt gucken, wie werden wir noch attraktiver für die Geschäftskunden, das Auto stehen zu lassen und mit dem Zug zu fahren.
Mir ist das gestern deutlich geworden. Gestern bin ich aus Versehen in München gewesen und bin geflogen. Mhm. Das ist schon eine ganz schöne Distanz, ne? Obwohl das jetzt viel besser geworden ist über die Berlin-Leipzig-Strecke. Aber das ist schon irgendwie 7 Stunden, ist schon ein Wort. Am Ende war ich auch 7 Stunden mit dem Flugzeug unterwegs. Es gab aus dem Schnee. Außerdem, man kann ja auch gut arbeiten. Man könnte, stimmt. Total richtig. Die plus 65 Jahre, okay, da bin ich jetzt ungefähr noch 14 Jahre von entfernt. Aber meine Frau wird jetzt sagen, ich sehe ja auch nicht mehr gut genug. Und Kinder, gut, reisen mit Kind. Ich habe mindestens unsere Tochter, die ist 12, die würde auch niemals mit uns fliegen, aber Bahnfahren tut sie auf jeden Fall. Deshalb,
ja, aber wenn man
hier so vier Kriterien.
Wir überlegen gerade auch in Süden zu fahren, Ski zu laufen, das machen wir jetzt nicht, aber egal. Hm. Wie schön wäre es, bequem nach München zu fahren, mit dem Zug, ja, und dann da irgendwo einen Mietwagen zu nehmen. Und da müssen wir dran arbeiten, diese Anschlussmobilität.
Ja.
Denn es macht wirklich keinen Spaß, ich sage es gerade auch schon, von Hamburg nach Frankfurt mit dem Auto zu fahren. Die Linien, die Straßen sind voll, es macht wirklich keine Freude. Und es ist angenehm, im Zug, für mich auf jeden Fall angenehm, im Zug zu sitzen und zu arbeiten. Hm. Aber wir arbeiten dran.
Ja.
Das sind auf jeden Fall so vier
Zielgruppen. Und wie nutzen die eigentlich Medien, diese vier Zielgruppen?
Wir haben uns dann auch mit eurer Hilfe uns die junge Zielgruppe angeguckt, also unter 30. Mhm. Und ihr habt insgesamt, ich glaube, 44 Studien, über 150 Quellen analysiert, Experteninterviews gemacht, um herauszufinden, wie diese junge Zielgruppe tickt, die TikTok-Generation. Ihr habt uns zweimal 4 Stunden bombardiert mit den Ergebnissen.
Gequält haben wir euch.
Gequält, ja. An einem Tag haben wir es nicht geschafft, wir mussten stoppen. Nein, letztendlich sind die Ergebnisse klar. Mhm. Klar, einmal, das Zielgruppenverhalten, also wir haben ja dreifach Disruption, auf jeden Fall in dieser Zielgruppe. Wir haben einmal, das Zielgruppenverhalten ist komplett anders. Mhm. Das heißt, die Generation, ich glaube von 2004 fängt die an, die ist mit dem Handy aufgewachsen. Das heißt, dass die erste Generation Native, also Digital Natives. Mein Sohn 2007, der ist mit dem iPhone aufgewachsen. Der weiß gar nicht, was eine Zeitung ist, ja, oder eine Zeitschrift. Das heißt, die sind ganz anders. Dann aufgrund der Dauerkrisen von Corona oder auch Ukraine, ist das Verhalten ganz anders. Die haben viel mehr Angst, die Zukunftsängste sind größer und so weiter und so fort. Das heißt, die ticken anders. Die Mediennutzung, habe ich schon angesprochen, ist komplett anders. Ja, also sie können nicht mehr telefonieren, aber dafür unheimlich gut TikTok und Co. und was weiß ich. Das läuft einfach anders, die Mediennutzung. Sie gucken auch kein lineares TV, dafür unheimlich lange Netflix und PlayStation. Und der Markt hat sich da auch weltweit schon verändert. Und dem sind wir auf den Grund gegangen, seid ihr auf den Grund gegangen. Wir haben letztendlich ganz klare Ergebnisse rausgefunden. TV ist für diese Zielgruppe kein Leitmedium mehr. Das heißt, ich als Fan von TV, ich habe selbst bei Elite-Partner, hier auch, als ich Parship beraten habe, haben wir mit Parship Riesendurchbrüche bekommen. Das kriegen wir dieser Zielgruppe nicht mehr. Wir können sie maximal noch zuschalten, als Ergänzung, so wie man früher digital zugeschaltet hat, muss man das in der Zielgruppe zuschalten. Dann sehen wir weiter, das hatte ich gerade schon gesagt, die Zielgruppe weicht aus Netflix und auf PlayStation. Im Schnitt 3 bis 4 Stunden am Tag, wo wir sie nicht erreichen. Netflix verändert sich jetzt gerade, wollen wir abwarten. Und die nächste große Herausforderung ist, hat man früher 2, 3, 4 Sende gehabt, ARD, ZDF, ProSieben und RTL, ist die Vielfalt bei den digitalen Medien viel, viel größer und wächst jeden Tag. Mhm. Ja, also wir haben 150, 200 Medien, die wir orchestrieren müssen. Und letztendlich, das habt ihr uns leider dann beigebracht. Ich hatte ja gehofft, okay, TV ist tot, wir tun alles im Bewegtbild. YouTube ist ein riesengroßer Kanal, das wird schon reichen. Den Zahn habt ihr uns leider gezogen, habt gesagt, ihr müsst Social Media als Werbeplattform zwingend notwendig als Ergänzung hinzuschalten, weil sonst die Reichweite nicht groß genug ist. Mhm. Die Durchdringung ist nicht stark genug. Das fand ich suboptimal, aber ja, vielen Dank für die Info. Das heißt, wir haben jetzt die Herausforderung, 2 Wallet Gardens, 3 Wallet Gardens irgendwie zusammenzubekommen und da ordentlich effiziente Werbung drüber zu machen. Mhm.
Wir waren ja nur die Übermittler der Botschaft und, wir sind ja auch kein Werbeblock für uns machen, aber wir sind ja unabhängig von Vermarkterrechten. Das ist ja auch, glaube ich, eine ganz große Besonderheit, dass viele der Forschung, die ja auch unterschiedlich gut oder präzise ist, aber dass es natürlich schon gewisse Zielkonflikte gibt, wie in der Darstellung der Findings. Und das will ja auch keiner hören. Also ihr wolltet das hören, weil ihr explizit danach gefragt habt. Aber das ist ja erstmal eine unangenehme Botschaft, weil die alte Welt für diese Zielsetzung ja einfacher war, kann man schon sagen, auf jeden Fall effizienter. Und dass die Alternativen oder die neuen Leitmedien ja keinesfalls trivial zu beherrschen sind. Es ist ja, also man könnte auch sagen, es gibt ja auch viele Bereiche der Werbeverweigerung im Allgemeinen. Das ist gar kein Problem des Mediums, sondern es ist ein Problem des Mediennutzungsverhaltens und des Zielgruppenverhaltens. Ne? Aber deshalb, nur weil es unangenehm ist, ist es ja trotzdem nicht weniger richtig. Ne?
Also ich denke, Amazon mit dem Spruch Working Backwards, ja, also vom Kunden heraus, ist zwingend notwendig. Und so denken wir auch immer mehr bei der Bahn. Und wir haben letztendlich, ist unsere Aufgabe, die ich vorhin skizziert habe, so groß, wir können uns keine massiven Fehler leisten. Und massive Fehler heißt, dass wir unsere Kundengruppe nicht ordentlich kennen. Und wir haben sogar noch ein viel anderes, noch größeres Problem. Jetzt haben wir sie einmal kennengelernt. Ich hatte gestern wieder meine 18-jährige Tochter zu Hause. Die hat sich mit mir unterhalten, hat sich versucht, die hat wieder 3 Begriffe benutzt, die konnte ich gar nicht. Mhm. Ja, die kannte ich gar nicht. Weil vor 3 Monaten hat sie die noch nicht benutzt. So, und dann sagte sie, hey, Papi, bist alt und uncool. Ja, okay, aber das ist nun einfach mal der Markt. Und wenn du sagst, working backwards, ja, so wie es Amazon tut, dann musst du die Zielgruppen oder die Menschen, deine Konsumenten, einfach in den Mittelpunkt stellen. Und wenn die sich verändern, dann musst du dich mit verändern. Ja, sonst
weißt du sie nicht mehr.
Ja, und da sind unsere Aufgaben halt zu stark. Verdopplung der Fahrgäste, du musst sie kennenlernen, du musst die richtige Botschaft finden, das habt ihr auch rausgefunden mit uns zusammen. Die Formate, Inhalte, Bildwelten müssen bei uns kürzer und auf jedes Medium angepasst werden. Mhm. Das heißt, der schöne 25-sekündige TV-Spot, Landschaft, fahren Sie mit der Bahn. Mhm. Klappt leider bei den plus 65 nur noch und nicht mehr bei den anderen. Das heißt, wir haben 5 Sekunden Zeit. Wir müssen auf einem kleinen Bildschirm muss es funktionieren, denn in der Zielgruppe heißt Mobile First. Mhm. Und das heißt, 5 Sekunden, die Marke muss sofort kommen, die Botschaft muss klar sein, einfach. Dann haben wir einmal für Social Media Hochformat, für YouTube Quer- oder Bild, Bewegtbild Querformat. Dann muss es ohne Ton funktionieren. Mhm. Wir brauchen Bildunterschriften. Mhm. All die ganze Sachen, wir müssen umdenken.
Das war wirklich früher einfacher, ne? Das Leitmedium hatte auch prägende Effekte auf die Kreation.
Und das nächste ist, wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, wir hatten einen TV-Spot, meinetwegen mit Reminder, haben wir einen 5 oder meinetwegen einen 8 Sender geschickt. Ja, da war es zu Ende, konntest auf die TV-Einschaltquoten gucken und dann optimieren ging nicht.
Mhm.
Wir haben jetzt 150 bis 200 verschiedene Partner, die wir größtenteils programmatic auch aussteuern. Und A, müssen wir die richtige Creatives haben. Für TikTok was anderes als für Instagram. Für Instagram was anderes als Facebook.
Mhm.
Dann musst du die hinschicken, anlegen, aussteuern, optimieren, verbessern.
Mhm.
Und nicht wie früher 8 Kanäle einfach mal ein Tape hingeschickt, sondern es ist richtig, richtig, richtig Arbeit.
Mhm.
Ja? Dafür haben wir auch super geile Controlling-Tools aufgebaut und andere Sachen gemacht. Also es zieht unheimlich viel nach sich.
Mhm.
Ja? Und da sind wir auch gerade dabei, all diese Sachen zu orchestrieren, zusammenzufügen. Mhm. Wir können uns nicht mehr erlauben, in Silos zu denken, wenn wir die Aufgabe lösen wollen, und wir werden sie lösen. Da bin ich ganz positiv.
Mich interessiert natürlich brennend, wie ihr da jetzt praktisch diese neue Welt organisatorisch, prozessual, aber auch von der Erfolgskontrolle und der Steuerung, wie das, vermutlich sind das ja so die großen Herausforderungen, wenn man umschaltet. Also das Sendeband ist ja vermutlich dann die einfachste Übung. Aber bevor wir da einsteigen, was würdest du sagen, diese Herausforderung, die ihr jetzt habt, die ihr für euch erkannt habt, die ihr durchgeholt hat, was das für Konsequenzen für euch hat, also praktisch auf die Zielgruppe einzustellen. Die haben ja viele. Was sind so aus deiner Erfahrung nach die ausschlaggebenden Impulse, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, ganz bewusst nach neuen Lösungen zu suchen, wenngleich das praktisch da keine Abkürzung in Sicht war oder keine einfache Lösung in Sicht war?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es müssen viele Tropfen ins Fass tröpfeln oder kommen, bis es voll ist und überläuft. Wir sahen einmal, dass unsere Tracking-Tools immer blinder werden. Mhm. Ja, also WalletGuard, EPVO und so weiter und so fort. Cookieless-Time, wenn man es einfach so sieht. Wir hatten wirklich einen super, super Cross-Device aufgebaut. Wir waren wirklich gut, bis eben diese Change kommt. Und auf einmal kommt dieser Change. Da waren wir unsicher, wie wirken die Instrumente, wirkt unsere Media. Und dann letztendlich auch Erfahrungen aus dem eigenen Bereich, also von Thomas Kemper und mir mit unseren Kindern, gesagt, das kann doch so nicht funktionieren. Da ist was anderes. Ja, und dann auch, wenn man auf Konferenzen und Co. geht und hört, da ist Change.
Mhm.
Und da kam einiges zusammen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, Thomas Kemper und ich, nee, wir wollen jetzt mal wirklich wissen, oder wie haben anders gesagt, wir selber müssen herausfinden, wie Werbung wirkt. Wir sind in einem Umbruch. Die Agenturen müssen lernen. Die Unternehmen müssen lernen. Und dann, wir haben gesagt, ja, das wissen wir nicht, wie es ist. Wir können nicht darauf warten, dass die anderen es lernen.
Mhm.
Wir können nicht darauf warten, dass sie uns verstehen. Das sind jetzt zwei Sachen. A, die Disruption kennen und dann Disruption für Bahn.
Mhm.
Weil wir jetzt schon was Besonderes sind, sagt jedes Unternehmen, aber wir auf alle Fälle. Nein, Spaß. Da, wie gesagt, da waren mehrere Anstöße. Und wir haben letztendlich Fragen gestellt und die Antworten, die waren nicht befriedigend genug oder für uns nicht, fühlten sich nicht gut genug an. Und dann haben wir uns eben selber gemacht auf die Suche nach Antworten.
Ich wollte gerade fragen, ich hatte so damals den Eindruck, dass ihr das sehr stark aus innen heraus treibt. Ich war mir aber nicht ganz sicher, wie was von der Welt draußen, aus der Vermarktersicht, aus der Mediaagentursicht, inwiefern die euch tendenziell eher Mut gemacht haben, bei TV zu bleiben oder Mut gemacht haben, in andere Formate reinzugehen und zu experimentieren. Weil also der Mediateil ist ja nur der eine, der kreationskommunikative Teil ist ja nochmal der andere. Aber wie war es extern?
Für so ein Massenmedium wie die Bahn ist TV immer noch ein gutes, bis befriedigend, aus meiner Sicht befriedigendes Medium. Ich bin natürlich naturgemäß als Digitaler, sehe das immer anders, ein bisschen anders, aber TV ist schon generell cool. Und als ich vor 4 Jahren zur Bahn gekommen bin, habe ich gesagt, TV ist tot, wir müssen in den nächsten Jahren Alternativen finden. Und da habe ich auch die Kolleginnen und Kollegen, auch den externen Markt ermuntert, mit mir zusammen das zu diskutieren. Da sage ich nur so viel, das Feedback war nicht so stark, als dass ich mich davor hätte schützen müssen.
Das ist ja schön diplomatisch, aber wenn du irgendwie magst, beschreib das mal ein bisschen genauer.
Also es ist so einfach, das Geld in TV reinzubringen. Mhm. Ist ziemlich viel schnell Geld weg und man hat sehr viel Wirkung oder Pseudowirkung. Aber das ist halt verdammt anstrengend, wie ich gerade schon gesagt hatte, das ins Digitale reinzubringen, weil viel mehr Arbeit, viel fieseliger, viel kleiner, viel mehr Kontrollierung. Wir haben auch ein ganz neues System aufgebaut, unser Online-Marketing-Cockpit, um das hinzubekommen. Und dieses Wissen habe ich so auf dem Markt in der Tiefe nicht vorgefunden. Mhm. Und ich habe den Verdacht, dass auch da der Mensch geht gerne ausgetretene Wege. Und auch das ist bei Medienagenturen durchaus aus meiner Sicht zu sehen, dass sie noch einen Weg gehen, den ich sage, wow, diese Brücke ist aber brüchig. Ich würde mal lieber einen anderen Weg suchen. Die sind halt diese Brücke noch gegangen, oder sehe ich nicht zu Unrecht. Aus meiner Sicht, gerade in der jungen Zielgruppe, haben wir das so lange gemacht. Aber es ist nur meine eigene persönliche Sicht, naturgemäß als Digitaler.
Ja, also als reine Beobachtung, es ist interessant, dass in der Studienwelt, auch bei den großen, fast Leitstudien der Mediennutzung, die dann oft aus der, sag mal, der Schirmherrschaft von großen Vermarktern kommen, dass die Altersgruppen, insbesondere im jüngeren Bereich, immer gröber zusammengefasst werden. Also du findest heute ganz wenige Zahlen, die explizit zum Beispiel die U28 oder U30 Zielgruppe beschreibt, sondern es wird immer mehr größere Blöcke im unteren Bereich gemacht und dann erst bei den Alten wieder aufgeschlüsselt.
Ich habe auch ein ganz neues Wort lernen dürfen von Agenturen, die Streugewinne. Nicht Streuverluste, sondern Streugewinne.
Ja, ja.
Das hat mir nicht so gut gefallen. Und vielleicht noch ein Learning von mir aus etwas älteren Tagen, als ich bei Elite-Partner war. Haben wir sehr viel TV gemacht. Und ich kam ja von Gruner und von RTL, auch von den Vermarktern. Bin mit denen auch ausgetauscht. Und die haben mir Empfehlungen gegeben. Also zum Beispiel bei NTV, mehr als 5-mal am Tag brauchst du nicht zu werben. Ja? Und wir hatten damals einen Mechanismus gefunden, um TV bei uns zu erkennen, wie es funktioniert. Und wir konnten es sehr gut nachtracken. Und wir haben festgestellt, 5 ist viel zu wenig. Wir brauchen viel mehr. Und wir haben, weil wir eben tracken konnten, wie TV funktioniert, kann ich auch erklären, wie es ging, aber das führt jetzt so weit weg, habe ich ganz oft gesehen, dass die TV-Empfehlungen, die uns gegeben worden sind, auf jeden Fall bei Elite-Partner nicht funktioniert haben. Das heißt, aber auch das können sie auch nicht wissen, weil jedes Firma hat spezielle Regeln.
Ja, genau.
Und deswegen haben wir uns auch aufgemacht, wir wollen für unser Unternehmen, für unsere vielen Zielgruppen, so viel wie möglich lernen, das uns betrifft. Die Bahn. Ja? Was ich vorhin gesagt habe, die Bahn ist nicht wie Zalando. Wir können nicht Werbung für einen gelben Damenschuh machen oder einen Herrenjogging-Schuh. Die muss anders sein. So müssen wir auch feststellen, wann wirkt denn eine Werbung? Wir haben zum Beispiel in meiner Ansicht die Herausforderung, wir müssen erstmal ins Relevant Set rein. Wie messe ich überhaupt Relevant Set? Ja, ich brauche ja mehrstufige Anstoßkette, bis meine Botschaft angekommen ist. Wie messe ich denn, ob diese Botschaft für die Zielgruppe A überhaupt richtig ist? So, und all das sind Herausforderungen, die wir haben. Die Agentur fragt sich das nicht so tief wie wir. Das ist auch okay.
Ja. Man muss auch sagen, ich finde das ein super Beispiel, also gerade dieser Vergleich zu einer Dating-Plattform einer Brand, einem Produkt wie der Bahn, wo du ja im Grunde die letzte Meile, also aus einer Konsumentensicht, aus der Transaktionssicht, auch nicht richtig korrelieren kannst. Ne? Du siehst ja im Grunde nicht immer sofort, ob es jetzt also die Attributionsfrage ist ja auch aufgrund eures Geschäftsmodells eine herausfordernde, um zu sehen, was ist eh schon da Transaktion, die nochmal mit einem Kontakt versehen wurde, oder wie viel ist wirklich inkrementelle Transaktion durch die Kommunikation. Ich denke, nur bei TV hat man natürlich bei linearem TV immer die Herausforderung, dass du zwar den Second-Screen-Effekt mittlerweile hast, bei einem High-Interest-Produkt natürlich mehr als bei einem Low-Interest-Commodity-Produkt, aber dass du zum Beispiel auch den Kontakt einer Zielgruppe halt dort nur über Panels nachgewiesen kriegst, die ja schon ganz gut am Verhalten orientiert sind. Aber die Reichweite eines TV-Senders wird ja nicht deterministisch über Cookies oder über Ad-Impressions irgendwie gemessen, sondern die wird ja über ein Panel erhoben. Ja. Und das ist auch eine Beobachtung, die kenne ich nur aus dem Digitalen, dass man dort ja Verhaltenswerte mit Zielgruppenwerten vergleichen kann. Das verhalten sich in einer Zielgruppe ja nicht alle gleich. Ne? So dass dein Transaktionsvalue, deine Transaktionswahrscheinlichkeit ist ja nicht durchschnittlich, nur weil du ein Hamburger männlich 55 Jahre alt bist. Also kennst du diese Studie? Sie ist ganz alt, aber die hat sich immer wieder für mich bewahrheitet. Die heißt Natural Born Clickers. Okay. Die ist nie populär geworden, weil sie eine total doofe Botschaft für die Vermarkterwelt innehatte. Die hat gesagt, dass das Verhältnis Kaufkraft zu Klickverhalten.
Das ist Risiko.
genau. Weil es Menschen gibt, die haben einfach mehr Zeit als frei verfügbares Geld. Das ist aber aus einer, wenn du Reichweite verkaufst, erstmal egal. Wenn du aber auf Transaktion angewiesen bist, ist das natürlich tödlich.
Total.
Weil du zahlst ja den Kontakt und nicht. Ganze führt uns dazu, dass wir wertbasiert steuern müssen und nicht kontaktbasiert.
Exakt, wertbasiert steuern, das ist das Wort. Du musst immer gucken, was ist dein Wert. Also, und da hat jeder Markt, jedes Unternehmen eigene Regeln. Also bei Dating, du hast angesprochen, Höchstsaison, Hochsaison startet jetzt wieder.
Im Januar, ne?
Nee, am 25. Dezember um 16 Uhr.
Ach du schon.
Ja. Weihnachten, also warum wir das klar macht, Weihnachten.
Ja.
Die lieben Eltern fragen Sohn und oder Tochter, sag mal, jetzt bist du 35, wann kriege ich denn endlich Enkel? Ja? Das reicht dir, du fährst nach Hause. Die Freunde, die schon verheiratet sind mit Kindern, haben keine Zeit, du sitzt alleine da, also was machst du, daten? Ja? Dann kommt Silvester, scheiße, ich werde wieder nicht geküsst. Top-Saison bis 6. Januar, weil nichts los ist. Dann ist er bis so Valentinstag, super, und dann ebbt es langsam ab. Und ganz zu Ende war es dann immer mit Zeitumstellung am 1. April, dann werden die Abende wieder länger. Das ist unsere Top-Saison, oder war die Top-Saison. Das musst du wissen. Und diese gibt es auch in jedem Markt, auch bei der Deutschen Bahn. Und die musst du verstehen, um Werbewirksamkeit zu machen. Ja, und wir haben uns halt ausgemacht, schon jetzt seit 4 Jahren herauszufinden, was sind die Gesetzmäßigkeiten bei unserem Produkt und vor allen Dingen in sehr dynamischen Märkten. Das heißt, was gestern oder was vor einem halben Jahr richtig war, muss in 4 Wochen oder 2 Monaten nicht mehr richtig sein. Und diese Dynamik, die bilden wir ab mit unserem System.
Das ist ein super Punkt, weil auf der einen Seite irgendwo zu erkennen, dass die Party auf einer Medienart irgendwie schwieriger wird, das ist ja das eine, aber praktisch auf der neuen Welt, das organisatorisch, prozessual von der Werbewirkung wirklich gut greifen zu können, um es dann wirklich auch besser steuern zu können, das stelle ich mir als Herkulesaufgabe vor. Ihr habt dafür wie nennt ihr das eigentlich, das euer Digital-Marketing?
Also wir nennen das Online-Marketing-Cockpit. Das ist, letztendlich fließen alle Werte da rein, um die digitale Werbewirkung vom Awareness bis Sales zu messen. Und das wird dann so aufgebaut, dass du letztendlich einen Wert hast. Und über eine Ampellogik steuern wir das. Mhm. Da haben wir 3 Jahre für gebraucht, das aufzubauen. Sehr, sehr, sehr komplex. Aber damit kriegen wir ein Tool, was auch dann bei Programmatic halbautomatisch und auch irgendwann automatisch laufen soll. Und damit kriegen wir eine ganze Menge an Wissen rein. Das ist sehr dynamisch. Mhm. Das heißt, wenn sich ein Parameter ändert, weil wir merken, jetzt sagst du gerade TV-Sport. Vorgestern gucke ich mit meiner Familie Halbfinale, echt spannendes Spiel. Meine Frau und mein Sohn sind die ganze Zeit nur im Handy. Ja, meine Frau arbeitet im Handy, mein Sohn, keine Ahnung, macht TikTok oder sonst was. Da verändert sich etwas. Wenn sich etwas verändert, können wir in unserem System einfach sagen, die Werbewirkung ist nicht mehr 3,5, sondern nur noch 2,8.
Ja.
Und das rechnet sich automatisch von diesem nach vorne wie nach hinten, je nachdem, wie wir es haben wollen. Und diese Dynamik ist in unserem System drin.
Und das ist ein System, das habt ihr selbst entwickelt, aus dem Bedürfnis heraus, eure Kommunikationssteuerung effizienter zu machen? Oder was für mich gut? Weil das finde ich super spannend, weil das ist ja genau das, was vielen fehlt. Nicht nur das Verständnis, okay, hier erreiche ich irgendwie eine Zielgruppe nicht mehr, also das ist auch schon mal ein super, super wichtiger Schritt, aber wie kann ich, macht ja vielen Angst, weil der gezeigte 1000er-Kontaktpreis, ich sage jetzt ganz bewusst, der gezeigte 1000er-Kontaktpreis, egal ob was jetzt wirklich real ist oder nicht, der sieht ja in vielen digitalen Plattformmedien erstmal schlechter aus als der gezeigte 1000er-Kontaktpreis in breitstreuenden analogen Medien. Das könnte man so allgemein sagen. Ne? Das scheut ja viele auch davor, wirklich größere oder adäquate Budgethöhen in diesen Plattformen auszugeben, weil Unsicherheit, die reine kostbasierte Steuerung da sich entgegenspricht. Was war bei euch also Treiber kann ich mir vorstellen, aber was waren eure ersten Schritte, um da wirklich ins Gehen zu kommen?
Also das entstanden ist das eigentlich bei Elite-Partner, ja, als ich damals mit meinem eigenen Geld Werbung gemacht habe. Und wenn das eigene Geld ist, was man so rausgibt, und in der ersten Zeit war das im Monat ein Einfamilienhaus und am Ende waren es 1,5 Millionen im Monat, die wir da ausgegeben haben, jeden Monat. Und wenn du da zu viele Fehler machst, ist dein Haus weg. Ja? Also habe ich mir überlegt, Mensch, wie wirkt denn Werbung? Da haben wir dann Systeme aufgebaut, um möglichst früh zu erkennen, wie eine Werbung funktioniert. Und da haben wir Controlling-Systeme aufgebaut, um nach 3-4 Tagen schon den ersten Effekt zu bekommen. Da wussten wir so mit 40-50% Wahrscheinlichkeit, wie wirkt dieses Placement. Und das hat dann, da war ich schon weg bei Elite Partner, 2014, glaube ich, den deutschen Controlling-Preis gewonnen. Und dann war es so, dass ich glaube, da auf der OMR war 2016 und Thomas Kemper sprach mich an, Mensch, Elite-Partner, ich habe doch so ein tolles Tool da entwickelt. Kannst du mir mal den Kontakt zu dem geben, der es entwickelt hat? Der steht vor dir. Und wie gesagt, dann musst du mal zu uns kommen. Da bin ich eben zur Deutschen Bahn gekommen und habe dann kurz einen Beratungsauftrag damals gehabt. Und um diese Grundlogik aufzubauen, da ging es nur Dashboard. Mhm. Und dann war es so, beim Vertrieb, nicht im Fernverkehr, wo Thomas Kemper arbeitet, die CMO-Stelle frei ist. Und da sagte Thomas, du, da ist eine Stelle frei, bewirb dich doch. Und dann habe ich mich mit einer SMS beworben.
In der Deutschen Bahn.
In der Deutschen Bahn.
Ja.
Und 6 Wochen später hatte ich hier die Zusage für den Job. War riesig schnell, das war kurz vor Weihnachten irgendwie. Ja. Und so bin ich zur Deutschen Bahn gekommen. Und dann haben wir dieses Modell, was wir da entwickelt haben, sukzessive in den nächsten 2 Jahren ausgerollt, für die Deutsche Bahn angepasst, selber programmiert und passen permanent an. Ja, und die Situation war, so wie es auch oft ist, unheimlich viele Excel-Charts, ganz viele Quellen, Exec-Attribution hier und da und was weiß ich. Ja. Und es gab die riesen Excel-Schlacht. Es war unheimlich zeitaufwendig, überhaupt zu erfahren, was ist denn jetzt der Stand der Kampagne, wie gut ist es?
Und was ist wirklich kausal und was ist einfach nur eine Korrelation?
Ja, erstmal nur die Daten.
Erstmal die Daten.
Unstrukturiertes Marketing heißt Daten erstmal sammeln. Das heißt, wir haben alles in eine Datenbank rein. Dann konnten wir auch zum ersten Mal Sollwerte reingeben und sagen, ja, so soll es sein. Ja. Dann haben wir erstmal alle Daten reingehabt und der erste Schritt war erstmal einen sauberen ROAS, also Return on Advertising Spending. Und dann haben wir weitergemacht, hey, wir haben rund 40% unserer Media Spendings damals, ja, es ist mehr, ist rein in digitale Awareness gegangen. Dafür hatten wir überhaupt gar kein Controlling-Instrument. Also war es klar.
Weil Awareness kein Conversion-Erfolg hat, ne?
Nein, wie gesagt, ich kann ja nicht Reise anders machen. Und wenn du sagst, wow, du als Geschäftskunde, fahr doch mal mit der Bahn nach München, auch wenn es 7 Stunden dauert, du kannst 6 Stunden arbeiten. Ja, und wenn du jetzt so eine Erfahrung gehabt hast wie du jetzt gestern oder vorgestern in München, sagst, shit, ja, das nächste Mal überlege ich mal die Bahn. Und hast nochmal, beim dritten Mal machst es. Da muss unsere Kommunikation vorher gestartet haben und ich habe von dir überhaupt keine Reaktion. Bis zur dritten, in diesem Beispiel, bis zur dritten Münchenfahrt. So, das heißt, wir haben uns überlegt, wow, wie messen wir Awareness? Und dann haben wir angefangen, wir haben uns einfach AIDA genommen, ja, AIDA, haben überlegt, was ist AIDA für uns? Mhm. Und haben für jede Stufe haben wir uns KPIs rausgesucht und die festgezogen. Denn die Idee ist ganz einfach. Du sprichst mit 5 Marketingmenschen, egal in welcher Position, sie haben automatisch ein Punktbewertungsmodell im Kopf. Sie haben 3, 5, 7, 8 KPIs. Ja, die Werbung da, das wäre die richtige Zielgruppe. Nein, das war so und so, was weiß ich. Und dann kommt irgendein Bauchwert raus. Mhm. Und da das menschliche Gehirn ein Faultier ist, ja, und nicht wie ein Computer, der alles berechnet, kommt irgendwie ein gefühlter Wert raus. Und bei 4 Leuten kommen 5 verschiedene Werte raus. Und was wir gemacht haben, ist dieses Punktbewertungsmodell einfach genommen, nicht einfach, das Punktbewertung genommen für jede Stufe, Awareness, Interaction, Engagement und dann Sales. Und haben überlegt, was glaubt ihr eigentlich, was für eine Werbewirkung ist? Und haben alle Werbewirkungen, die wir glauben, die sind aufgeschrieben, mit Parametern versehen. Und jeder Parameter wurde dann sukzessive erstmal geschätzt und dann ermittelt und wird permanent ermittelt. Wir haben extra Gremium, was dann aus verschiedenen Abteilungen sich überlegt, wie geht es. Wir machen extra Forschung dafür, um irgendwelche Parameter mitzubekommen. Letztendlich haben wir nichts anderes als ein große Excel-Sheet, was immer Punktbewertung macht, aber das bei 100 Parametern und immer gleich.
Entschuldigung, nur damit ich das verstehe, diesen Scoring-Ansatz, ne? Wie groß der Beitrag auf einer Stufe einer Aktion ist, das ist dann erstmal eine Hypothese, wie groß dieser Beitrag ist und wie wird diese Hypothese verbessert? Durch Tests?
Genau, also mehrere Sachen. Erstmal, der Grunderfolg ist erstmal so, dass man eine Transparenz hat, was jeder sowieso denkt. Das ist das Wichtigste. Du hast ein wunderbares Kommunikationsmittel, weil du sagst, wow, wo soll denn dieser Ausschlag sein?
Wonach optimiere ich dann?
Genau. Und das heißt, du hast eine Transparenz. Dann hast du einen Wert. Wir haben letztendlich alles auf 1-Euro-Wert zurückgemacht. Und wir haben auch den ROAS, Return on Advertising Spending, haben wir in ein VOAS verändert. Value, also was ist diese Werbewirkung wert? Value on Advertising Spendings. Und jede Stufe AIDA wird auch in Euro umgerechnet. Und letztendlich kannst du dir jede Stufe angucken, was ist ihr Wert und das Gesamtergebnis ist wert. Ja? So, und jetzt hast du zum ersten Mal ein Kommunikationsmittel. Das geht auf jedes Placement. Und wenn wir früher 2 bis 3 Stunden uns die Köpfe zerredet haben, wie denn jetzt die Kampagne wirkt, sind wir in 20 Minuten durch.
Großartig, weil du nicht jedes Mal diese Dissonanz zwischen Kosten und Wert hast, ne? Weil wenn die AIDA-Pyramide oder der Trichter vielmehr, also das eine ist ein Trichter, das andere ist eine Pyramide, ne? Also Kontaktkosten sind verhältnismäßig wenig, der Cost per Order ist verhältnismäßig hoch. Der Wert, um das zu erreichen, ist natürlich umgekehrt, ne? Also der Wert der Order ist hoch. Der Wert des Awareness-Kontaktes ist relativ. Okay, das verstehe ich. Und wenn das nicht in einem einheitlichen Scoring-Modell funktioniert, dann ist es halt immer wieder dicht an Willkür. Ne?
Ja, jetzt das Schöne ist, wenn du jetzt einen Skyscraper mit einem Skyscraper vergleichst, dann ist die Metrik ja überall gleich. So, jetzt kannst du sagen, wow, wenn jetzt ein Skyscraper irgendwo 4-mal so viel TKP hat, wo holt er denn dieses 4-fache am Preis raus? Das kann er in der Sichtbarkeit machen. Wo wir Sichtbarkeit sind, das kann im Umfeld sein, das kann in der Zielgruppe sein, ja, oder sonst, aber irgendwann hört es dann auf.
Stimmt.
Und wir hatten dann mal einen Fall bei unseren Geschäftskunden, wo wir einen VOAS-Wert, wir nennen das Total VOAS über alle, von 0,02 hatten, ja. Und dann haben sie gesagt, ja, die Geschäftskunden sind so teuer. Dann habe ich gesagt, ja, wir geben gerade 100 Euro aus, um 2 Euro zurückzubekommen.
Ja, dann gibt es vermutlich ein Problem.
Gibt es ein Problem. So, und allein das zu kommunizieren, öffnete die Augen, haben Sie vollkommen recht. Würdest du das privat tun? Nee, würdest du nicht tun. So, und dann haben wir gesehen, ja, wir haben noch nicht den richtigen Parameter. Da habe ich gesagt, okay, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ist das Ding viel zu teuer oder wir haben falsche Parameter. Dann haben wir festgestellt, ja, die Zielgruppe der Geschäftskunden ist generell mehr wert als Studenten, nur als Beispiel. Also müssen wir da den Faktor erhöhen.
Den Wert, okay. Weil der Wert des Kontaktes oder des Engagements mehr ist, klar.
Jetzt machen wir uns gerade Gedanken, was ist der richtige Ansatz? Jetzt sagen wir, okay, der Warenkorb eines Geschäftskunden ist im Jahr 4-mal so hoch oder 5-mal so hoch wie vom Durchschnitt. Also kriegt er schon mal einen Faktor 4 in diesem Fall. Ja? So, und so weiter und so fort. Also, jedes Ergebnis, was uns nicht gefällt, wie jetzt hier bei den Geschäftskunden, bewirkt eine qualifizierte, datengetriebene Diskussion zu einem besseren Ergebnis. Und nicht, ich fühle, ich denke, ich sollte. Ja. Das ist mein Spruch immer, da gehen wir in die Kirche.
Ja, gerade dieses, wenn eine Hypothese am Ende einer Erfolgskontrolle irgendwie noch stehen bleibt, dann ist ja, es wird ja nichts besser, wenn man danach nicht unbedingt die Vergleiche herführen kann. Und gerade von den Kampagnen oder den Kampagnen-Medien-Kosten-Situationen, die halt noch nicht ins Ziel gefunden hat, aus denen kannst du ja lernen, wo du verändern musst. Ne?
Ja, also du lernst aus der Vergangenheit ganz viel. Wir merken dann leider, diese Erfahrungskurve nimmt ab. Ja? Also wir sind gar nicht so dumm. Wir haben auch mal eine KI drüber laufen lassen. Mit dem Ergebnis, dass die KI nur, also im jetzigen Stand, uns noch nicht so viel helfen konnte, weil wir halt über mehrere Zyklen schon optimiert haben. Jetzt arbeiten wir an anderen KI-Ansätzen. Das Learning ist in der Vergangenheit da, aber wir haben noch ein zweites Learning. Und zwar, ich habe die Arbeitsauftrag aufgegeben, ich möchte nach 25% der Laufzeit einer Kampagne, also wenn ich 25% des Geldes ausgegeben habe, mit 95%iger Sicherheit sagen können, ob dieses Placement gut ist, überdurchschnittlich ist oder unterdurchschnittlich ist. Mhm. Das heißt, wenn ich 25% meines Geldes ausgegeben habe, weiß ich, aha, Placement 3 schafft es nicht mehr in den positiven Bereich reinzukommen. Den schalte ich dann ab. Wenn ich aber sage, Placement 6 zum Beispiel, ja, hat eine Übererfüllung, liegt beim VOA schon bei, was weiß ich, 180 oder in der Prognose bei 180, dann shifte ich das Geld von dem einen, also von dem roten VOAs, in den grünen VOAs. Das machen wir heute noch händisch. Ist aber geplant, das erst halbautomatisch und dann vollautomatisch zu machen. Setzt aber voraus, dass wir natürlich dann immer mehr Programmatic Buying machen. Das heißt, wir haben über Ampel, sehen wir, was ist. Wir optimieren dann nach 25% der Zeit. Also wir haben richtig, ist bei jeder Kampagne, auch bei den Großen, dann schalte ich mich dann oft dazu und sage, wow, ich möchte jetzt mit unserer Near-Time-Optimierung haben. Also nicht Real-Time, sondern Near-Time. Und dann wird immer vorgeschlagen, wie machen wir es und so weiter und so fort. Da sehen wir auch dann wieder, wo ist denn der Parameter noch nicht richtig? Lernen wir eine ganze Menge raus. Und jetzt sind wir so ungefähr bei nach 25% bei 60-70% Wahrheit. Vom Jahr waren wir bei 50. So, ich glaube, wir kommen nicht bei 95 raus, aber wir kommen bei 80 raus. Und das heißt, wir können nach 75% unseres Geldes optimal einsetzen.
Ich finde das super spannend, weil du ja im Grunde diesen Optimierungsmechanismus, diese Iterationskreise, die wir aus dem E-Commerce, aus früher hatten wir Performance-Marketing gesagt, dass du die ja im Grunde auf eine komplexere Marketing-Maschinerie anwendest, weil du ja keine, du hast ja für viele deiner wirtschaftlichen Ziele keine richtigen Transaktionen, du hast aber eine Wertmatrix dabei, die dir hilft zu sagen, okay, habe ich mein Ziel sehr wahrscheinlich erreicht oder habe ich mein Ziel sehr wahrscheinlich nicht erreicht. Ja. Und du damit, anders als in anderen Optimierungsmöglichkeiten aus der analogen Welt, du trotzdem noch rechtzeitig oder verhältnismäßig rechtzeitig deine Budgets umschiften kannst. Ja. Und damit auch wie ist das auf eurer Medienpartnerseite? Also so wie ich es verstehe, ist das ja erstmal eine Grundvoraussetzung, überhaupt eine qualifizierte Entscheidung fällen zu können. Zu sagen, okay, ja, ich bin im Ziel, ich bin nicht im Ziel. Oder
wertbasiert und nicht gefühlsbasiert.
Ja, genau. Aber das ist ja auch viel Unsicherheit, weil oft ja derjenige, der an den Kampagnen-Ops arbeitet, der oder die muss ja irgendwie einen Rahmen haben, um zu sagen, okay, ich stoppe, ich erhöhe, ich lass laufen. Und das im Operativen ist es ja ganz oft einfach, scheitert das ja daran, dass es keine klaren Regeln gibt, die sofort zu einer Entscheidung führen.
Ja, jetzt haben wir genau, wenn wir am Anfang zurückkommen, wir haben immer mehr Fizzle-Arbeit, Entschuldigung, wenn ich es mal so sage, immer Detailarbeit.
Wird immer fragmentierter.
Ja, jetzt die Zeit, die Daten über Excel zusammenzusammeln und eine schwierige Entscheidungsgrundlage zu machen, die ist weg. Weil das macht der Computer, bang, jede Sekunde oder jeden Tag, also die sind nicht Realtime, sondern Neartime, ja, es reicht aber aus. Und mit dem ganzen Driss müssen sich unsere Mitarbeiterinnen nicht mehr rumschlagen, sondern können das tun, was sie tun sollen. Mhm. Nämlich sich um die Disruption des Marktes kümmern. Innovationen kümmern und so weiter und so fort und nach vorne die Veränderungen adaptieren, weil das kann die Maschine nicht.
Ich finde das super interessant, weil das ja auch ein Problem löst oder auf dem Weg zu einer Lösung ist, dass viele nicht D2C-Advertiser haben. Ne? Das könnte ja jeder Joghurthersteller, jeder, der im Grunde indirekt distribuiert, hat doch diese Herausforderung, dass er Upper Funnel, Mid-Funnel Marketing machen muss und im Grunde von dieser kostenbasierten Perspektive zu einer wertbasierten Steuerung muss, schon allein wegen der Auktionsmechanismen der Plattform. So, und jetzt verzeih mir, aber die Deutsche Bahn hat jetzt vermutlich nicht die größten agilen Grundvoraussetzungen, um ihre Systeme so schnell, also vielleicht irre ich mich auch total, aber von außen hätte ich das nicht gedacht. Kannst du mir sagen, oder kannst du anderen Mut machen, wie sie sich denn auf diesen Weg machen können? Weil das wird ja am Ende, es wird ja nahezu jeden treffen. Und es wird ja nicht nur erfolgskritisch im Wettbewerb, sondern es wird ja vor allen Dingen auch in zukünftigen, also vermutlich gar nicht in Generationen, aber in wenigen Jahren auch eine Entscheidung über Leben oder Tod sein, diese neuen Zielgruppen richtig anzusteuern, mit den richtigen Kosten die richtigen Werte zu generieren, um nicht irrelevant oder pleite zu gehen. Was waren so die Schritte, was sind so die Mutmacher, die du uns geben kannst, sich auf diesen Weg zu machen, und was muss man dabei beachten?
Erstmal will ich dir keinen Mut machen, weil es ein langer Prozess ist.
Gut.
Ja, ich, also,
ich verdiene auch mein Geld damit. Ich verdiene auch mein Geld damit.
Ja. Nein, das ist, wie gesagt, als ich diesen Beratungsauftrag bei der Bahn hatte, ich glaube Mitte 2017 war das, habe ich das erarbeitet und gemacht, habe das in Excel programmiert und habe ein ganz sehr komplexes und kompliziertes System gemacht, was, glaube ich, nur ich selber verstanden habe und fairerweise ein Jahr später auch nicht mehr. Aber eigentlich war in Anführungsstrichen das Modell fertig. Ja, mein Modell, Algorithmus war fertig. Es mussten nur noch die Daten und die Technologie kommen, das ist natürlich auch ein Thema. Aber es wurde nicht so richtig angenommen. Und da
das Ergebnis. Nicht angenommen, weil zu komplex, nicht nachvollzogen oder nicht attraktiv genug?
Eigentlich war es attraktiv genug. Ja, weil, wenn man sich überlegt, nach 25% der Zeit, ja, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit per Knopfdruck die Kampagne optimieren, das überzeugt jeden. Die Herausforderung ging auf eine andere Ebene und da habe ich, ich glaube, vor 4 Monaten von BCG, also von Boston Consulting Group, eine sehr schöne Diagramm gesehen und das nennen die 10-20-70-Regel für Transformations- und datengetriebene Marketing. Mhm. Und die sagen, wow, wie immer bei BCGs und Co.s gibt es einen Eisberg.
Ja.
Was ist über dem Wasser, was unter dem Wasser? Nein, ich finde es wirklich eine super, super Veranschaulichung und es hat mir wirklich auch die Augen geöffnet und die sagen, wow, als Daumenregel. 10% einer erfolgreichen digitalen Transformation sind Modelle und Algorithmen, also das Konzept. 20% sind Daten und Technologie, also wie fütterst du die ganzen Maschinen, damit das auch raus funktioniert. Jetzt ist eigentlich so, als Technikfreak ist eigentlich der Job getan. Ah, du hast Modelle, du hast die Daten, alles fließt rein und muss schon laufen. 70% ist letztendlich der Mensch oder sie sagen es, Verankerung in der Organisation. Und wenn du es nicht schaffst, diese digitale Transformation, ich nenne es mal menschengerecht, oder in die Organisation zu tragen, dass die Menschen Spaß dran haben, dann wirst du es nicht, höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Und wir haben uns mal darüber Gedanken gemacht, warum hat es bei uns geklappt? Ja, da waren wir so, wow, was für Erfolgskriterien für die Verankerung in der Organisation haben wir gesehen? Und das einmal so, bei größeren Organisationen wie wir, ist es so, dass wir brauchen Machtsponsor. Das heißt, bei uns, viele Köche haben wir bei uns immer in der Küche, egal wo. Und viele Köche machen gutes Essen, aber manchmal auch verderben sie den Brei. Wenn wir nicht einen Machtsponsor haben, der sagt, so machen wir das. Und uns auch mal über eine schwierige Situation hilft, denn es geht nicht mal alles glatt. Dann funktioniert es nicht. Also wir brauchen Machtsponsor. Das zweite ist, Transparenz, Transparenz und nochmal Transparenz. Die Menschen müssen mitmachen. Ja, selbst wenn ich den Heiligen Gral habe, nützt es nichts. Sie müssen selber den Heiligen Gral entwickeln. Sie müssen selber dabei sein. Sie müssen es selber entwickeln. Ja, da gibt es diesen schönen Spruch von Saint-Exupéry: Wenn du ein Schiff bauen willst, erkläre nicht die Handwerke, sondern die Sehnsucht des Meeres. Das ist ganz wichtig, meiner Ansicht nach. Das muss zu Ihrem Projekt werden. Das ist dann, musst du wirklich die Bereitschaft haben, neu zu denken. Denn datengetrieben heißt datengetrieben. Das heißt, du musst umdenken. Das heißt, wir haben Continuous Learnings gemacht. Wir haben Befragungen gemacht am Ende des Jahres. Jetzt ist alles klar nach einem Jahr. Ich habe das 100-mal erklärt. Weil ein Kollege oder Kollegin von mir kam und so, hey, wir müssen jetzt mal nach einem Jahr OMC, also Online Marketing Cockpit, so heißt das Ding, mal eine Befragung machen. Wieso muss das sein? Das Ergebnis war erhellend für mich, wenn ich mal so sage. 50% haben es immer noch nicht richtig verstanden. Also haben wir wieder Schulung gemacht, haben wir wieder erklärt und so weiter und so fort, weil das normal ist. Tradiertes Verhalten, wenn du 5 Jahre, 7 Jahre nach KPI 1 gemacht hast, optimiert hast, dann brauchst du einfach länger, um das zu verstehen, zu verinnerlichen. Und du hast einfach Angst, nicht mitgenommen zu werden. All das sind Prozesse, die müssen berücksichtigt werden. Und last but not least, Spaß an der Arbeit. Und gemeinsame Erfolge feiern. Spaß an der Arbeit heißt, dieses Tool muss UX-mäßig gut sein. Das heißt, du musst, wenn du morgens anfängst, den Computer anmachst, muss das Ding auch gut aussehen, es muss Spaß machen und es muss schnell sein. Wenn du für jede Veränderung erstmal einen Kaffee trinken gehen musst, dann macht es keinen Spaß. Ja? Nein, ja. Wir haben auch gesehen, dass es gut aussieht, dass es Spaß macht, reinzugehen. Und es gab dann so eine Eigendynamik, was ich total gut fand. Dann sagte Sven, wir müssen das verändern, wir müssen einen Relaunch machen. Also haben wir einen Relaunch gemacht Und haben das visuell neu aufgebaut, weil wir dann auf einmal sah man dann die Voas-Ebenen, also ne, AIDA kam da oben und Gesamt und dann kam das und das und so. Dann einmal war es nicht mehr mein Projekt. Ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich kann nur noch angucken, was daraus passiert. Das ist auch gut und richtig so. Diese Gremien und die Leute, die damit arbeiten, das ist zu deren Projekt geworden. So, und Erfolg hat immer viele Väter. Wir brauchen hier viele Väter und Mütter, wohlgemerkt. Und letztendlich muss man auch als Manager das Ding abgeben und sagen, auch wenn ich blau haben will, ihr wollt aber grün. Wenn grün zum Ziel führt, dann lass es grün. Auch für mich dann zu sagen, ja, lass es bleiben. Und ich habe auch gesagt, mir ist egal, was für ein Wert dabei rauskommt, weil das Tool ist immer noch super. Hauptsache, ihr wendet es an. So, und diese Eigendynamik, ich glaube, die muss man als Manager aufbauen. Da muss man bereit sein, muss man seinem Teams vertrauen, was auch nicht jeder kann. So, und sagen, wow, ihr macht das schon und lieber eine 80-prozentige Lösung, die alle akzeptieren und gut funktioniert, als 100, die keiner anguckt.
Ja, richtig großartig. Also mir hast du schon Lust gemacht. Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist gerade sich da auf die Reise zu machen und dass es wirklich anwächst und lebendig bleibt. Wie viele Tools sind entwickelt worden und sind dann so eine Art Investitionsruine.
Ja, aber deswegen erstmal herzlichen Dank nicht nur an mich. Da waren ganz viele fleißige Mitarbeiterinnen und ambitionierte MitarbeiterInnen dabei. Ich alleine das nicht umsetzen können. Also nicht nur an mich den Dank, sondern an die Teams, also vom Fernverkehr, Vertrieb und von Konzern. Herzlichen Dank an die, muss man sagen. Ich durfte sie nur ein bisschen dirigieren.
Sehr gut. Und am Ende ein Beitrag zum Umweltschutz. richtig gut. Lieber Sven, wir sind am Ende. Ganz herzlichen Dank. Ich lasse dich trotzdem nicht gehen, ohne dich zu fragen, was ist dein größtes, noch nicht abgeschlossenes Projekt?
Du hast quasi da gerade so die Brücke gemacht. Umweltschutz. Also Umweltschutz ist so mein Herz- und Nierenthema oder mein Herzensthema. Ich habe meine Doktorarbeit in Anfang der 90er über Umweltschutz geschrieben. Ich habe mir damals die Frage gestellt, wie kann man umweltfreundliche Textilien, Bekleidung auf dem deutschen Markt gewinnbringend verkaufen? Und ich glaube, letztendlich müssen wir die externen Umwelteffekte in unser Marktsystem integrieren. Anders funktioniert es nicht, weil die Umweltverschmutzung galoppiert und wenn wir nicht es breit hin wie reinbekommen, dann glaube ich, schaffen wir es nicht. Aus diesem Grund müssen wir Umwelt in unsere Systeme integrieren und das auf sehr intelligente, emotionale, auch auf Marketing-Art und Weise. Nicht zu sagen, du darfst es nicht, sondern hey, wie you can. Ja? Wir brauchen positive Lösungen für mehr Umweltschutz, die im Marktmechanismus drin sind. Und da forsche ich in Anführungsstrichen seit 30 Jahren als Volkswirt drüber, habe mir da einige Gedanken drüber gemacht. So, und das ist so das Projekt, was ich sicherlich bis zum Lebensende irgendwie nach vorne bringe. Oder ist es vorher umgesetzt, aber das glaube ich nicht. Das ist mein Big Bucket List Point. Ja?
Sehr gut.
Und das ist meine Leidenschaft.
Krasse. Da bin ich sehr gespannt, was du da noch, hört sich nach so einem ESG-Startup an. Aber sehr gut. Ganz herzlichen Dank, lieber Sven. Dir und deinen Kolleginnen und Kollegen ganz viel Erfolg und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und erstmal allen frohe Weihnachten, guten Rutsch, oder?
Ja, ich glaube, es kann sein, dass wir das im neuen Jahr ausstrahlen, das weiß ich noch nicht.
Dann guten Start ins neue Jahr.
Genau. Ganz herzlichen Dank, bleib gesund, pass auf dich auf.
Herzlichen Dank, tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.